Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Nicht nur zur Festspielzeit macht Bayreuth von sich reden, das ist bekannt, aber jetzt meldet sich Kulturstaatsministerin Grütters zu Wort, und zwar kritisch, mit der Frage, ob Deutschlands bedeutendster Festspielort noch sein Publikum erreicht, eines unserer Themen hier bei Fazit. Außerdem geht's um Spotify. Wie verändert der Streamingdienst die Poplandschaft? Wir sprechen über die Comics des Jahres und eine weit verbreitete Beschäftigung zwischen den Jahren, nämlich das Aufräumen und Entrümpeln. Bayreuth, der bedeutendste Festspielort in Deutschland, war schon öfter mal in der Krise. Dass sich jetzt ein paar Tage vor Silvester Kulturstaatsministerin Grütters mit einem Statement an die Öffentlichkeit wendet, das lässt einen aber schon aufhorchen. Grütters will die Strukturen der Richard-Wagner-Festspiele überprüfen. Da die Festspiele zum großen Teil mit Steuergeldern finanziert würden, sagte sie der deutschen Presseagentur, müsse man fragen, ob die Bringschuld des Festivals noch eingelöst würde, heißt die Erwartungen des Publikums. Jörn Florian Fuchs, Opernkritiker und Bayreuth-Kenner, was steckt denn da dahinter? Gehen die Leute nicht mehr gerne nach Bayreuth?
Ja, nicht mehr so gerne wie noch vor einigen Jahren. Wenn man mal auf die Kartennachfrage schaut, das große Alleinstellungsmerkmal dieses Festivals war ja tatsächlich die lange Wartezeit. Man redete immer so von 7 Jahren plus minus, die es braucht, von der ersten Bestellung bis zur Zuteilung dann von Karten. Das hat tatsächlich unter Katharina Wagner gelitten, dieser Nimbus, diese Exklusivität. Also auf Deutsch gesagt, man bekommt jetzt für viele Veranstaltungen zum Teil am Tag selber auch noch Karten. Die Nachfrage ist zurückgegangen. Ich selber kenne einen der einschlägigen Schwarzmarkthändler über viele Jahre hinweg, weil das immer ein gutes Barometer war gleichsam, wie die Nachfrage auch ist. Und der hat mir vorletztes Jahr gesagt, also er macht kaum mehr Geschäfte, sodass man positiv sagen kann, Katharina Wagner hat dem Schwarzmarkt den daraus gemacht. Aber man könnte etwas kritischer sagen, gut, ausverkauft sein sollten die Dinge dann schon. Und ich denke, dass vor allen Dingen Der Ring etwa von Frank Castorf und ähnliche Produktionen dann doch Leute, die auch gerne regelmäßig kommen. Das geht ja, wenn man Mitglied des Freundeskreises dort ist, dann bekommt man eigentlich fast jedes Jahr Karten in der Regel, dass die tatsächlich nicht mehr gekommen sind. Das haben mir einige auch erzählt, die sagten, das ist mir zu trashig und da gehen wir lieber auch zu anderen Festivals und hören und sehen unseren Wagner eben woanders.
Aber Bayreuth war doch immer der Ort, wo zumindest kleine Skandale mit eingeplant waren durch Inszenierungen mit Schlingensief, mit Mese und zuletzt halt mit Castorf. Warum gibt es denn da jetzt ein Problem?
Also was das Künstlerische betrifft, hat Katharina Wagner, denke ich, doch ein bisschen zu sehr auf ihre Lieblinge gesetzt und ein bisschen zu sehr doch auf diese Trash-Ästhetik. Also es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, die unterschiedlichen Handschriften, die es ja im Regie-, Regisseurstheater auch tatsächlich gibt, mal zu präsentieren. Also eher genaue Deutung, was psychoanalytisch ist, und dann vielleicht wirklich die große Trash-Show auch anzubieten. Und das war doch in den letzten Jahren zu einheitlich, wobei ich die letzten beiden Premieren da ausnehmen muss, sowohl die Meistersinger von Nürnberg in der Regie von Barry Kosky, die ja nochmal diesen Komplex des Antisemitismus bzw. des Missbrauchs von Wagner auch tatsächlich sehr gut und auch trotzdem sehr sinnlich thematisiert hat, und auch der ziemlich witzige Tannhäuser von Tobias Kratzer sind eher wieder Produktionen, die auch fürs größere Publikum sind. Hinzu kommt ja auch diese Reihe Diskurs Bayreuth, wo Marie-Louise Mainz, die das realisiert im Auftrag von Katharina Wagner, also nicht nur Symposium jedes Jahr veranstaltet, sondern in dem Jahr gab es im ausgefallenen Wagner-Jahr gab es zum Beispiel den Loop der Nibelungen von Simon Steen Andersen, so eine Klanginstallation, Film, der dann über die Seite der Festspiele abrufbar war. Also da merkt man jetzt inzwischen eine gewisse Öffnung auch. Vielleicht kommt die tatsächlich in der Sicht von Frau Grütters ein bisschen zu spät. Und sie schaut eben auf diese Regiehandschriften der letzten Jahre und stellt sich dann vielleicht auch nicht ganz so unrecht die Frage, dieses Festival, das ist ja die große Repräsentationsmaschine regelrecht für Deutschland und auch für den Freistaat Bayern. Ist das wirklich für ein internationales Publikum in Anführungszeichen geeignet und dem würdig, wenn man dann eben so eine Trash-Ästhetik
bietet? Sie lachen jetzt so ein bisschen, fragt sich, was sich Frau Grütters da jetzt idealerweise vorstellt. Also soll es konventioneller werden?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich würde sie jetzt nicht als die irrsinnige Avantgardistin bezeichnen, zumindest was sie so in Interviews mal sagte über die Jahre, weist jetzt nicht darauf hin, dass sie die totalen Experimente liebt. Vielleicht tut man ihr da auch Unrecht. Es geht letztendlich darum, dass es natürlich einen großen Sanierungsbedarf jetzt gibt und dass der Bund auch etliches an Geld dort investieren muss. Und dann ist es natürlich eine gute Gelegenheit, nochmal neu zu fragen, was können wir an den Strukturen verändern? Und die Strukturveränderung könnte zum Beispiel heißen, dass man Katharina Wagner doch noch jemand zur Seite stellt. Seit ein paar Jahren führt sie die Festspiele ja alleine. Und auf der anderen Seite auch nochmal das Thema der Öffnung über das Jahr, über den Sommer hinaus in Angriff nimmt. Also warum sollen in dem Haus nicht andere Veranstaltungen stattfinden? Jetzt heißt es ja, wir haben dieses Testament von Richard Wagner, es darf nur diesen Kanon geben und nur im Sommer und so weiter. Ja, schön, das kann man aber auch ändern durch eine Mehrheit im Stiftungsrat. Eigentlich darf man nach dem Testament von Richard Wagner den Parsifal zum Beispiel nur in Bayreuth spielen. Wir wissen aber, dass er auch an anderen Häusern läuft. Also das ist im Grunde genommen vielleicht für 2020 ein Problem. Und ein anderer Aspekt ist noch, was ich also tatsächlich nach wie vor etwas merkwürdig finde, auch wenn ich das so offen sagen darf, bei manchen gerade älteren Kollegen, die dann immer Katharina Wagner allein deswegen für geeignet halten, weil sie eben Wagner-Blut in ihren Adern hat, das Wagner-Gen. Das finde ich in einer Zeit, wo wir über Gen, über Rassenzuschreibung, über Gender, über all diese Fragen ja nun wirklich sehr offen und vielfältig diskutieren, eigenartig, dass man im Fall von Wagner sagt, da muss aber jemand aus der Familie unbedingt herrschen. Also das ist mir immer schon etwas übel aufgestoßen und vielleicht ist das auch so ein kleiner Punkt in diesen Zeiten, da nochmal neu drüber nachzudenken, ob es wirklich nur an den Genen hängt oder am Namen.
Aber vielleicht ist dieser Name ja auch zugkräftig. Ein anderer Name ist ja auf jeden Fall zugkräftig, und zwar Christian Thielemann. Dessen Vertrag als Musikdirektor läuft ja aus, soll aber verlängert werden. Was hat Christian Thielemann mit dieser Bayreuth-Diskussion zu tun?
Also die Festspiele haben gerade erst vor kurzem etwas nebulös gesagt, der Vertrag läuft jetzt zum Jahresende aus, aber er soll verlängert werden auf eine Weise, über die man noch nichts Genaues sagt. Also den Titel des Musikdirektors wird er wohl, was man so hört und vermuten darf, nicht mehr tragen. Die Kompetenzen werden beschnitten. Im nächsten Jahr wird er nicht dirigieren in Bayreuth, wo man ja ein etwas abgespecktes Programm anbieten möchte. Er, Christian Thielemann, hat in den letzten Jahren immer wieder auch durchaus versucht, Konkurrenz zu beschneiden, zu verhindern. Man denkt an die sehr erfolgreichen zwei Ringdirigate von Kirill Petrenko. Das hat Thielemann nachweislich nicht gepasst und da hat er wohl ein Veto eingelegt, sodass Petrenko das dann in den Folgejahren nicht mehr dirigiert hat. Das heißt, die Macht von Thielemann ist einfach zu groß geworden. Man hört hinter den Kulissen auch, dass es zwischen ihm und Katharina Wagner auch immer wieder etwas knirscht. Auch da wird es also eine Änderung geben und vielleicht haben wir dann in ein paar Wochen, ein paar Monaten einfach schon Klarheit, was diese Ausrichtung des Festivals betrifft. Im Übrigen könnte ich mir noch vorstellen, dass Frau Grütters auch nicht so begeistert war, dass Bayreuth in diesem Sommer komplett abgesagt hat. Die waren ja ganz früh dran und haben gleich gesagt, wir können nichts machen. Denken wir an Salzburg, die ein 4-Wochen-Programm üppig bestückt gemacht haben, ohne jedes Problem. Ich denke schon, dass man als ein Statement hätte sagen sollen, wir bieten ein Programm an, was auch immer. Dann soll Herr Thielemann 3 Konzerte dirigieren im Festspielhaus. Das hätte man in dem Sommer mit Abstand und allem gut und gerne machen können. Aber gleich so frühzeitig alles abzusagen, ist gerade für dieses Festival, fand ich eine sehr merkwürdige Entscheidung.
Jörn Florian Fuchs über die künftige Ausrichtung der Bayreuther Festspiele. Danke Ihnen.
Gerne.
Ein weiterer Jahresrückblick, für den wir hier bei Fazit allerdings nicht können, ist der, der Sie erreicht hat, wenn Sie zu den 320 Millionen Spotify-Nutzern weltweit gehören. Die Streaming-Plattform stellte nämlich jedem User seine persönlichen Top-Songs 2020 zusammen, so wie man in anderen sozialen Medien ja gelegentlich auch an die schönsten Erlebnisse des Jahres oder vor einigen Jahren erinnert wird. Spotify ist knapp 10 Jahre nach seiner Einführung auf dem Markt der größte. Unter den Musikstreaming-Diensten Apple Music, YouTube, Deezer, die haben alle eine geringere Reichweite. Und klar ist, dass sich unser Musikhören dadurch auch gewaltig verändert hat. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Kritiker Tobi Müller, der auch Spotify-User ist. Tobi, gratis oder Premium?
Premium. In meinem Alter weiß man, dass nichts umsonst ist. Also 10 Euro pro Monat drücke ich da schon ab. Ich habe dann keine Werbung und ein bisschen bessere Streaming-Qualität, obwohl die eigentlich nicht so wirklich eine Rolle spielt im Pop. Zur Recherche ist das schon super. Das geht auch nicht professionellen so, würde ich meinen. Man mag zum Beispiel ein neues Album, einen Künstler, die man gerade entdeckt hat. Da kann man die älteren Alben gleich auch anhören. Ne? Der sogenannte Backkatalog heißt das Archiv. Das ist ein Riesenplus, gerade auch für kleinere Musikfirmen und Labels, dass sie das da einfach vorrätig haben. Es kostet nicht so viel, ne? Sie digital vorrätig zu halten, nicht wie früher im Plattenladen, wo der Regalmeter natürlich immer sehr teuer war. Und doch kommen so ein paar Cent rein. Das ist aber dann auch schon das zweitgrößte Problem, finde ich, an der ganzen Sache. Wir wissen zwar, wie viel Spotify global ausschüttet an die Künstler in etwa, wir kennen aber die einzelnen Deals nicht. Wir haben keine Ahnung, es ist komplett intransparent, wie die Ausschüttungen zustande kommen. Und wir wissen mittlerweile auch, dass Stars eben doch klar bevorteilt werden. Sie verdienen überproportional, die Kurve ist also nicht linear. Niemand wehrt sich so richtig dagegen, weil Spotify so auf ein Monopol zusteuert. Die Firma ist wahnsinnig mächtig geworden. Es gibt ja Bemühungen von großen Stars auch in Deutschland, wie Helene Fischer oder Herbert Grönemeyer, die sich dagegen wehren, gegen die nicht lineare Ausschüttung. Sie wehren sich quasi gegen ihre Interessen. Aber die Plattenfirmen haben Angst, da vorzugehen, weil Spotify sie schon ziemlich im Griff hat. Die Plattenfirmen sind ja auch Teil von Spotify. Das größte Problem dabei ist allerdings, dass Pop zur Gefühlsware wird. Jede und jeder hat eine eigene personalisierte Nische. Pop hat so keine verbindende soziale Dimension mehr. Und Schuld daran ist die Kultur der Listen und niemand macht das so wahnsinnig gut wie Spotify tatsächlich.
Ja, man kann ja bei Spotify kaum was anderes als eine Liste hören. Also man muss sich ja schon ein bisschen durchklicken und anstrengen, wenn man dann mal ein gesamtes Album von einem Künstler hören will. Es gibt ja so zwei Fraktionen unter den Musikhörern. Die einen sagen, mit Spotify hört man auf zu stöbern, man hört auf wirklich zu entdecken. Die anderen sagen, gerade dadurch haben sich mir ganz neue Musikwelten erschlossen. Wobei die Frage vielleicht ist, sind das wirklich andere Welten oder nur mehr ähnliche Musik? Wie geht es dir damit?
Ja, es tendiert schon alles zur Ähnlichkeit. Das ist ein großes Problem. Und wie du auch schon gesagt hast, in der Frage ist es wirklich so, wenn man ein Album sucht, stößt man erst ganz oben erstmal auf die Listen, die Spotify selbst zusammenstellt. Und dass man sagt, ja, man verbreitet sein Wissen, der Musikgeschmack wird diverser, das halte ich so für eine sehr große Illusion mittlerweile, die ein bisschen mit der Internet-Euphorie vergangener Tage zu tun hat. Ne? Alles wird vielfältiger. Nur schon die Abrechnungsmodelle strafen diese Selbstwahrnehmung der schwedischen Firma Lügen. Listen sorgen eben doch vor allem für eins, nämlich Ähnlichkeit in der Geschmacksblase. Man hat tatsächlich sehr viel mehr Künstler in den Listen als zuvor, die man nicht kennt. Das geht auch mir so tatsächlich. Die Algorithmen von Spotify können das richtig gut. Die haben die weltbeste Kräfte in künstlicher Intelligenz im Moment. Die werben da die besten Leute ab, noch vor Google zum Teil, die für sie arbeiten. Aber was habe ich nun persönlich davon, 5000 Künstler statt 50 zu hören wie früher, von denen aber nur 5 ein Leben bestreiten. Aber ich kann mich gut dabei fühlen, weil ich so viel verschiedene Musik kenne. Das ist absurd. Das schadet den Musikschaffenden und erzeugt so eine Art Geschmacksidentität, die sich von Inneneinrichtungsdiskussionen eigentlich nicht mehr unterscheidet.
Zu den meistgestreamten Musikern des Jahres gehören Bad Bunny, The Weeknd, aber auf jeden Fall auch Billie Eilish, die wir hier mal hören mit einem neuen Titel. I'm not your friend. Würdest du sagen, Tobi, ist das ein typischer Spotify-Sound?
Ja und nein. Also Billie Eilish ist so außergewöhnlich, dass sie über allem steht, würde ich meinen. Das ist wirklich die außergewöhnlichste Mainstream-Künstlerin der letzten Jahre, wenn nicht des Jahrzehnts wahrscheinlich. Sie kann immer noch mehr. Aber ja, sie ist eine Art Patin für das, was US-amerikanische Journalisten der New York Times unter anderem vor ein paar Jahren Spotify-Core genannt haben oder eben Streambait. Pop. Und da kann jetzt Spotify nicht so wahnsinnig viel dafür. Da gibt es auch noch andere Partinnen wie Lana Del Rey zum Beispiel. Das klingt immer ein bisschen ähnlich. Das sind fast immer weibliche Stimmen, die auf Spotify gut laufen. Das hat so ein bisschen Elektronik, ist so ein bisschen folky. Die Stimme ist eher unbearbeitet. Das soll authentisch klingen, während eben die Männer, die am meisten gestreamt wurden, Bad Bunny oder The Weeknd zum Beispiel, ganz heftig Autotone-Effekte auf der Stimme haben, sehr verfremdet sind. Die dürfen inauthentisch sein. Die Frauen müssen dann die authentische Stimme performen sozusagen. Das ist eine Art Sexismus, für die Spotify vielleicht nicht so wahnsinnig viel kann, aber es ist doch ein bisschen ernüchternd.
Was mir halt auffällt bei den Streaming-Diensten, wird es richtig dünne, wenn wir so in den Bereich Klassik gehen, also ältere Aufnahmen, etwas Besonderes. Manchmal sucht man sogar verzweifelt nach relativ naheliegenden Sachen, die dann einem in so ganz absurden Aufnahmen vorgeschlagen werden. Das ist der Grund, weshalb ich mein CD-Regal noch nicht abgebaut habe.
Ja, in der Klassik ist das ein bisschen anders. Also in Pop findet man schon das, was am besten läuft. Die Frage ist, ob Spotify überhaupt eine Musikplattform ist. Es gab ein vielbeachtetes akademisches Buch, allerdings das Spotify Teardown, vor etwa anderthalb Jahren, wo ein junges schwedisches Forscherteam auch mit deutscher Beteiligung in einem Fall mal untersucht hat, was die Firma wirklich macht. Und die dann unter sehr großen Druck gesetzt wurde, der Firma. Die wollten ihnen die Forschungsgelder abdrehen. Und die haben gesagt, naja gut, Spotify ist ein Datenbroker, das ist keine Musikplattform. Also das erste Ziel ist, so lange wie möglich auf der Plattform zu bleiben. Diese kontinuierliche Beziehung, die wir dazu haben. Und das führt zu einer Art Umkehrung im Popmarkt. Früher konnte man sagen, die Fans wollen alles über den Künstler oder über die Künstlerin erfahren. Das hat sich komplett umgedreht. Die Künstler wollen alles über die Fans erfahren.
So, und was wird aus Spotify? Wird es eine Musikplattform bleiben?
Das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, Musik war nur immer das Schmiermittel, um andere Businessmodelle durchzusetzen, selbst wenn es dieses Premium-Modell gibt. Was wir jetzt sehen, ist kaum verwunderlich, natürlich eine wahnsinnige Zunahme an Podcasts. Und da wird eine andere Frage groß diskutiert werden müssen, nämlich ist Spotify ein Verleger? Und gerade der Gesetzgeber in Europa wird dafür sorgen müssen, dass die Plattform eben auch haftbar bleibt. Erstens kommt da Werbung rein, selbst wenn sie Premium-User sind und dafür bezahlen. Zweitens ist nicht mehr sicher, was denn genau da verbreitet wird. Podcast ist das neue Ding für Spotify. Die Musik wird, glaube ich, eine viel geringere Rolle spielen in Zukunft.
Hören in der Echokammer. Tobi Müller über den Einfluss von Spotify auf unseren Musikgeschmack, ja, und vielleicht auf unser ganzes Leben. Vielen Dank und weiterhin schönes Hören.
Dankeschön.
Die Buchmessen sind in diesem Jahr mehr oder weniger ausgefallen. Die Lesungen wurden abgesagt, aber produziert wurde natürlich weiter. Es wurden Bücher geschrieben, es wurden Comics gezeichnet und über die wollen wir reden, die Comics des Jahres 2020. Alexander Braun ist Kunsthistoriker, Künstler, Kurator und Herausgeber. Er betreibt den Comic-Schauraum in Dortmund und hat bereits zweimal den renommierten Eisner Award, so etwas wie den Oscar unter den Comicpreisen, erhalten. Hallo und guten Abend, Herr Braun.
Hallo Frau Schwarz, ich grüße Sie.
Was sind denn Ihre Comic-Highlights des Jahres 2020?
Ja, Sie wissen ja, wir, die wir so im Business stehen, sag ich mal, gucken ja gerne immer eher auf exotische Sachen, die vom großen Publikum eher übersehen werden. Also meine persönlichen Highlights decken sich nicht mit den Top 10 verkauften Titeln des Jahres 2020. Für mich waren absolute Highlights die ersten Veröffentlichungen überhaupt auf Deutsch von Yoshiharu Tsuge. Der Mann ist mittlerweile 83 Jahre alt und gilt als die intellektuellste Schlüsselfigur des japanischen Mangas. Und er hat es jahrzehntelang abgelehnt, dass seine Comics oder seine Mangas im Ausland übersetzt werden und veröffentlicht werden. Und der Berliner Reprodukt Verlag hat sich jahrelang darum bemüht. Und das ist jetzt gelungen. Das sind Mangas aus den 60er, 70er Jahren, die aber literarisch unglaublich toll, sehr seltsam manchmal, sehr mysteriös sind, aber von einer großen literarischen Qualität, dass der Zuge tatsächlich so in der Spitzenliga des internationalen Comics rangiert, während die Top-Titel des Jahres bei den Verkaufszahlen dann natürlich eher in Richtung Asterix gehen. Und wenn man dann so die Auflagenzahlen sieht, die erste Auflage eines neuen Asterix-Bandes ist bei fast 2 Millionen, während diese Graphic Novels, von denen wir dann sprechen und von denen wir begeistert sind, die Verleger oft froh sind, wenn sie 1.000 oder 2.000 Exemplare verkaufen können. Und dazwischen klafft halt einfach eine riesige Lücke. Und man kann nicht sagen, nur weil die Leute Asterix in Millionenauflage kaufen, wäre der Comic jetzt wirklich im Herzen der deutschen Kultur angekommen.
Das scheint nicht der Fall zu sein. Aber da Sie jetzt zweimal das Wort Graphic Novel in den Mund genommen haben, tue ich es auch. Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, ob sich dieser Begriff jetzt überlebt hat, ob man nicht einfach vom Comic sprechen würde. Also Sie machen da schon noch eine Unterscheidung, ne?
Naja, diese Debatte ist ein bisschen so eine Scheindebatte. Natürlich, der Begriff Graphic Novel geht auf Will Eisner zurück, der das 1978 für seine Graphic Novel, so hat er sie selber auf dem Cover genannt, ein Vertrag mit Gott, der Contract with God. Seitdem ist der Begriff in der Welt und Eisner definiert das in seinem Vorwort recht eindeutig, dass er sagt, The Graphic Novel ist ein Comic, wo der Autor sich nicht den Wünschen oder den Erscheinungsstrukturen unterwirft, sondern wirklich wie ein Schriftsteller oder wie ein Künstler ein Werk erschafft, wo er die Art der Erzählung, den Inhalt, aber auch die Form, auch den Umfang, wie bei einem Buch selbst definiert. Also Comics waren ja in Heftform dann immer auf wenige Seiten oder auf Fortsetzung angelegt, auf Helden, die sich wiederholen. Also diese seriellen Strukturen durchbricht er und sagt, das ist ein literarisches Produkt, eine Erzählung mit Text und Bildern. Und das darf man natürlich heute legitim benutzen, dass es dann Verlage gibt, die das auch aus Marketing-Gesichtspunkten benutzen. Gut, das ist so.
Was ja nicht viel hilft, wie Sie gerade gesagt haben, wenn man dann nur 1.000 oder 1.500 Exemplare auflegt. Ja. Ne?
Trotzdem sind es alles Comics. Also ja, das ist wie im Film. Es sind immer alles Filme. Aber der Anspruch des Autors, autonom sein zu dürfen, das ist quasi so der Kern der Idee von Graphic Novel.
Hat die Corona-Krise den Markt der Comics und Graphic Novels denn sehr hart getroffen dieses Jahr?
Hart glücklicherweise nicht. Es ist viel in Digitalisierung investiert worden, wie in anderen Branchen auch. Die Gebrauchtarchive, die es gibt, also der antiquarische Comichandel, hat auch ein enorm erfolgreiches Jahr gehabt, was Anfang des Jahres nicht abzusehen war. Also diese Mehrzeit, die die Menschen zu Hause mit ihren Sammlungen verbringen und gucken, dass ihnen die Nummer 17 noch fehlt und die Nummer 23.
Interessantes
Phänomen.
Das
auch nochmal. Ja, vielleicht gibt das so einen Schub, dass man sich grundsätzlich mit der Materie auch, wenn die Krise vorbei ist, wieder intensiver identifiziert, als man es vielleicht vorher getan hat.
Sie haben ja diesen Namen Eisner eben schon erwähnt, der Mann, der diesen Begriff der Graphic Novel geprägt hat. Sie selbst haben ja einen renommierten Comicpreis abgeräumt, wie ich eben schon erwähnt habe, und zwar zum zweiten Mal diesen Eisner Award für einen historischen Comic, der über 100 Jahre alt ist und den Sie wieder herausgegeben haben, Complete Sundays, Crazy Cat. Was ist denn das Besondere an diesem Comic, dass Sie gesagt haben, das muss die Öffentlichkeit kennenlernen, das müssen wir wieder herausbringen?
Ja, Crazy Cat ist schon sehr berühmt. Crazy Cat beginnt in den 10er Jahren und geht bis in die 40er Jahre, bis zum Tod von George Harriman, der das gezeichnet und getextet hat. Und Crazy Cat ist was ganz, ganz Solitäres, Ungewöhnliches von einem Comic-Künstler, der quasi so etwas wie Samuel Becketts absurdes Theater 30 Jahre vor Samuel Beckett macht. Also jemand, der auch die Grenzen des Mediums erweitert und in sehr abstrakter Form seine Geschichten erzählt. So ein kleines Beispiel, also im Vordergrund läuft eine Handlung ab und im Hintergrund wechselt ständig die Kulisse. Also mal ist da ein Haus, mal ist da ein Berg, mal ist da ein Baum, mal ist es Tag, mal ist es Nacht. Also und die Verteilung von Tag und Nacht nimmt der Zeichner, um schwarze und weiße Hintergrundkästchen zu erhalten und mit diesem Rhythmus der Schwarz und Weiß zu spielen. Also ganz viele Dinge, die einfach schon stark in dem bildenden, künstlerischen Bereich überlappen. Und unser Problem ist deshalb diese Gesamtausgaben. Diese Comics sind als Zeitungsstrips erschienen. Das heißt, im Original sind die fast alle verloren gegangen, weil man sie gelesen hat und weggeschmissen hat. Und die wenigen Sammler, die sich sowas auf dem Dachboden hingelegt haben, haben mit einem Material zu tun, was eben konservatorisch extrem schwierig zu erhalten ist. Dieses Zeitungspapier ist sehr säurehaltig und zerfällt irgendwann nach 100 Jahren. Das heißt, solche Aktionen wie diesen Reprint plus einer Monographie über den Zeichner ist einfach auch so eine ganz wichtige Grundlagenforschung fürs Medium, dass das digitalisiert wird und dass das in gedruckter Form, wir haben das im Maßstab 1:1 gemacht, dass das einfach gerettet wird für die Nachwelt. Und das habe ich getan und das haben die Amerikaner entsprechend gewürdigt.
Wie haben Sie das getan? Also wenn Sie sagen, da gibt es ja allenfalls noch ein paar Freaks, die eine vergammelte Zeitung auf ihrem Dachboden haben, mal etwas überspitzt, war die große Leistung vermutlich auch die Recherche, diese Leute ausfindig zu machen, beziehungsweise die Quellen, wo solche Comics noch abgedruckt sind, ja?
Das stimmt und das kostet einen viele schlaflose Nächte, weil wenn man einen Vertrag mit dem Verleger macht, der hat natürlich Interesse an diesem Complete, ja, es soll eine Gesamtausgabe werden und ich kann ja gar nicht garantieren, weil ich gar nicht weiß, ob ich jede Seite finde und dann geht so eine jahrelange Sisyphusarbeit los, da den Sonntag vom 17. Mai 1934 eben zu füllen, wo eine Lücke klafft. Und das ist irgendwann sehr enervierend. Ja, ja, sonst
geht's 100% heißt komplett, ja?
Ja, wir haben alle Farbseiten. Es gibt vorne noch einige Jahre, wo es nur in Schwarz-Weiß erschienen ist. Aber von den Jahren, wo es in Farbe erschienen ist, haben wir tatsächlich alle. Von daher.
Jetzt haben wir von Ihnen eigentlich zwei Empfehlungen mitbekommen. Das eine ist das, was Sie gerade erwähnt haben, Crazy Cat. Und das andere war der japanische Comic aus den 60er Jahren. In den letzten Tagen dieses Jahres, die für viele vielleicht auch bedeutet, noch ein bisschen freie Zeit zu haben. Haben Sie noch eine Empfehlung?
Ja, ganz toll, weil es auch ins Jubiläumsjahr passt, von Michael Ross, einem deutschen Zeichner, ist gerade im Dezember ganz frisch erschienen, passend zum Tauftag von Ludwig van Beethoven, den wir jetzt gerade als Jubiläum gefeiert haben, gibt es einen Comic, der heißt Goldjunge und beschäftigt sich mit den Kinderjahren von Ludwig van Beethoven. Und dieser Comic ist virtuos, ist wild, ist spritzig, ist unangepasst. Und da, wo sein Talent durchscheint und er sich ans Klavier setzt, schafft der Zeichner es unglaublich schön und virtuos, Musik in gezeichnete Comicbilder umzusetzen. Goldjunge von Michael Ross ist sicherlich ein Highlight.
Das sagt der Herausgeber Alexander Braun über die Comicentwicklungen im Jahr 2020. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von Thorsten Japs.
Der mexikanische Komponist Armando Manzanero ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren in einem Vorort von Mexiko-Stadt an Covid-19. Das Kulturministerium des Landes erklärte, die mexikanische Musik verliere einen ihrer größten Komponisten. Manzanero war der Autor zahlreicher romantischer Bolero-Balladen. Seine Lieder wurden von Musikern aus aller Welt aufgenommen, darunter Elvis Presley, Frank Sinatra und Tony Bennett. Der Deutsche Krimi-Preis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Zoe Beck. Sie wird für ihren Thriller Paradise City ausgezeichnet. Die Literaturkritikerin Sonja Hartl, die Mitglied der Jury war, sagte im Deutschlandfunk Kultur, der Roman verhandle ein hochaktuelles Thema.
Ausgangspunkt ist, dass eine Pandemie die Bevölkerung dezimiert hat und Menschen nun ein Chip transportiert wurde, der die Gesundheitsversorgung und auch alles andere regelt. Und dann geschieht natürlich auch noch ein Verbrechen, das aufgeklärt werden muss. Aber in diesem Rahmen fragt der Roman, was Menschen nun aufgeben würden für Vollbeschäftigung und für eine perfekte staatliche Versorgung. Und das, ja, das zieht natürlich alle Register mit unserer Gegenwart gerade.
Die Literaturkritikerin Sonja Hartl. Internationale Gewinnerin des Deutschen Krimi-Preises ist die schottische Krimi-Autorin Denisa Meiner mit ihrem Roman Götter und Tiere. In China ist eine Bloggerin, die über die Ausbreitung des Coronavirus in Wuhan berichtet hatte, zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil gegen die 37-Jährige wurde von einem Gericht in Shanghai verhängt. Zur Begründung hieß es, sie habe mit ihrer Berichterstattung Unruhe gestiftet und Streit geschürt. Ruth Kirchner.
Ihr Anwalt erklärte anschließend in einem Social-Media-Post, Zhang Jian habe sich vor Gericht auf ihr Recht auf freie Meinungsäußerung berufen. Das Urteil gegen Zhang Jian solle andere davon abhalten, Fragen zur Lage in Wuhan im letzten Frühjahr zu stellen, kritisiert die in Washington ansässige Menschenrechtsorganisation Chinese Human Rights Defenders. Mindestens 3 weitere Blogger, die aus Wuhan berichtet haben, sind seit dem Frühjahr von der Polizei festgenommen worden.
Der Puppenschnitzer Jürgen Marschall, Mitinhaber und Geschäftsführer der Augsburger Puppenkiste, ist tot. Wie das Marionettentheater bestätigte, starb der 62-Jährige bereits am Donnerstag nach langer, schwerer Krankheit. Als Enkel von Puppenkistenerfinder Walter Oehmichen lernte Marschall in den 90er Jahren das Puppenschnitzen von seiner Mutter Hannelore Marschall-Oehmichen. Sie hatte Figuren wie Jim Knopf, Lukas der Lokomotivführer und Urmel aus dem Eis geschaffen. Nach ihrem Tod hatte Marschall die Puppenwerkstatt übernommen.
Kaum sind die Weihnachtstage vorüber, beginnen viele an ihren guten Vorsätzen fürs neue Jahr zu feilen. Man hat zu viel gegessen, also bitte mehr Bewegung und bitte auch Gesünderes zu sich nehmen. Und zwischen den Jahren gehört es ja auch zum guten Ton, mal gründlich zu Hause auszumisten, wobei man das ja schon seit Beginn von Corona tut. Überhaupt war dieses Corona-Jahr von einem erstaunlich aufgeräumten, selbstoptimierungsfrohen Zeitgeist bestimmt, was meine Kollegin Andrea Gerg eher bedenklich findet. Seit die Japanerin Marie Kondo der Welt beizubringen versucht, wie eine ordentliche Wohnung auszusehen hat, gelten Aufräumen und Entrümpeln als neue Lifestyle-Mantren. Bereits im Frühling, als der erste Lockdown eigentlich genügend andere Probleme mit sich brachte, erzählte einem ständig jemand, was er oder sie alles entrümpelt und verschenkt hat und wie frei man sich als neugeborener Minimalist fühle. Statt über die ökonomischen und kulturellen Folgen des Virus, den Klimawandel oder die Krise der Europäischen Union zu debattieren, erklären erwachsene Menschen ernsthaft, wie viel Lebensqualität sie gewonnen haben, seit sie ihre Unterhosen nach Farben sortieren, wie es die beiden US-Amerikanerinnen Joanna Chaplin und Clea Shearer in ihrer erfolgreichen Netflix-Serie Get Organized propagieren. Darin kreischen gestandene Frauen wie euphorische Teenager in Anbetracht des Schuh- und Kleiderchaos, das sie beseitigen sollen. Immerhin kassieren sie ja auch $250 pro Stunde dafür, dass sie in Garagen oder Schlafzimmer einfallen, das meiste wegwerfen und den kargen Rest nach dem Malkastenprinzip sortieren. Bei Marie Kondo muss man für eine zweitägige Intensivberatung rund 2.500 Euro hinblättern, plus Reisekosten für die Beraterin. Seit Aufräumen und Putzen zu derart exklusiven Angelegenheiten geworden sind, gelten sie auch nicht mehr als spießig. Aussortieren und Wegwerfen sind zu Wohlstandsproblemen geworden, die man sich leisten können muss, auch im mentalen Sinn. Denn die Aufräumfeen raten eiskalt lächelnd zu einem unerbittlichen, eindeutigen Umgang mit Dingen. Was man nicht liebt, muss weg. Emotionale Grau- und Zwischentöne kommen nicht vor. Dass unser Verhältnis zu den Dingen, die uns umgeben, häufig zwiespältig ist, dass Dinge eine Geschichte haben oder uns mit längst vergangenen Zeiten verbinden, ist in einem derart rigorosen System nicht vorgesehen. Mal abgesehen davon, dass es völliger Unsinn ist zu glauben, nur in einer geordneten Umgebung könnten klare Gedanken entstehen. Wer das denkt, sollte sich mal eine Fotografie des legendär chaotischen Arbeitszimmers der großen österreichischen Lyrikerin Friederike Mayröcker ansehen. Sicher ist es nicht schlecht, hin und wieder mal aufzuräumen, solange man bei all dem Sortieren, Saubermachen und sich auf diese recht biedermeierliche Weise mit sich selbst beschäftigen, noch im Blick behält, dass es jenseits des eigenen Putzeimerrands auch noch einiges gibt, was mal aufgeräumt bzw. optimiert werden sollte. Ob das der Park nebenan, das Schulhaus, der Umweltschutz oder unser gesellschaftspolitisches Engagement ist.
Meint Andrea Gerg. Und 2 Tage haben sie ja noch, um sich dem Aufräumen der eigenen 4 Wände zu widersetzen. Corona hält uns weiter in Schach, auch wenn geimpft wird, auch wenn die Zahlen momentan etwas niedriger sind, auch wenn an Silvester nicht geböllert werden darf. Eine Trendwende, so die Experten, ist noch nicht in Sicht. Für ein Archiv ist das möglicherweise gut, weil es sich weiter füllen könnte. Das Corona-Archiv nämlich von Wissenschaftlern verschiedener Hochschulen im Frühjahr ins Leben gerufen. Im April sprach ich mit dem Kulturwissenschaftler Benjamin Röhrs über das Projekt. Da war es ganz frisch. Was ist inzwischen passiert? Darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Röhrs.
Hallo, Frau Schwarz, guten Abend.
Jetzt habe ich mal so ganz frech in den Raum gestellt, je länger diese Corona-Krise dauert, desto mehr kann sich Ihr Archiv füllen. Trifft das überhaupt zu?
Prinzipiell ist das richtig. Wir merken allerdings die letzten Monate, dass so eine kleine Delle drin ist. Das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen Projekten, also ähnlichen Sammelprojekten. Wir wissen noch nicht ganz genau, woran das liegt. Aber generell haben Sie recht. Also wir sind weiterhin offen und Leute können bei uns beitragen.
Das heißt, da gibt es so einen Erschöpfungszustand, ja?
Ja, offensichtlich schon.
Sie haben dazu aufgerufen, persönliche Stücke und Erinnerungen einzureichen bzw. online hochzuladen. Was ist denn da inzwischen zusammengekommen?
Ganz viele unterschiedliche Sachen. Also es geht über individuelle Reflexionen wie Gedichte oder Tagebücher und Videos über Bewältigungsstrategien und ganz viel Hoffnung ist dabei. Dann der öffentliche Raum ist ein großes Thema. Also da haben wir ganz viele Fotos von Graffitis zum Beispiel, von Aushängen, von Kreidesprüche auf Gehwegen, Kinotafeln, geschlossene Kinos. Dann auch Entspannung tatsächlich. Einzelne Menschen freuen sich, dass sie sich gerade entspannen können und mehr Zeit haben, als sie es offensichtlich vor der Krise hatten. Dann ist Solidarität ein großes Thema gewesen über den Sommer. Also, dass sich Leute gefragt haben oder darauf hingewiesen haben, dass es ja auch Menschen gibt, die zum Beispiel nicht zu Hause bleiben können, weil sie kein Zuhause haben. Die Lage in den Flüchtlingslagern war ein Thema.
Haben die Leute die Solidarität eher in Frage gestellt oder sowas wie eine neue Solidarität entdeckt?
Sie haben sie eingefordert. Also in Frage gestellt eigentlich nicht. Das war immer der Hinweis darauf zu sagen, leave no one behind. Denkt bei all dem, was hier gerade passiert, zum Beispiel an die Menschen auf der Straße, die kein Zuhause haben. Denkt an die Menschen in geflüchteten Lagern, wie es denen gerade geht. Es war eigentlich eher ein Aufruf, Solidarität über die Grenzen auszuweiten und auf die Schwächsten zu gucken und die nicht zu vergessen.
Das Ganze ist ja ein Bürgerprojekt, so eine Form von Citizen Science. Wer beteiligt sich denn daran? Also ich habe mal kurz geguckt auf Ihre Archivseite und mein erster Eindruck war, dass das vor allem Schüler sind.
Der Grund, warum jetzt so viele Einreichungen von SchülerInnen da sind, ist die Mitmachaktion. Die haben wir im April und Mai zusammen mit der Körperstiftung in Hamburg gemacht. Und da haben wir Jugendliche und Kinder und junge Erwachsene aufgerufen, in ihrem Umfeld Stimmen zu sammeln und Perspektiven zu sammeln, die gerade mit der Corona-Krise zu tun haben. Und da haben sich insgesamt 1500 Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 3 bis 21 Jahren beteiligt und haben uns über 1000 Beiträge eingereicht. Und da sind wir gerade dabei, die ins Archiv einzupflegen, sodass sie dann auch sichtbar sind und als Sammlung aufrufbar sind.
Ja, das ist ja ganz interessant, wenn dann solche Aufrufe gestartet werden und dann diese SchülerInnen extra Beiträge anfertigen. Also so kam es mir vor, man schreibt einen Tagebucheintrag oder einen Brief. Man setzt sich ganz bewusst hin, um etwas aufzuzeichnen für dieses Archiv. Ist es nicht etwas, wo man dann als Wissenschaftler vielleicht auch sagt, das ist sozusagen geformt. Ja, das ist ja schon hingeschrieben für die Nachwelt. Das ist ja eigentlich was ganz anderes, als wenn es sich um ein Fundstück handelt, was jemand anders ja irgendwoher aufgetrieben hat, festgehalten hat.
Ja, das ist richtig. Und das gilt es auch ernst zu nehmen, dass es eben Quellen sind. Und das betrifft nicht nur die Quellen, die wir jetzt aus der Mitmachaktion haben, sondern alle Quellen, die bei uns hochgeladen sind. Die Leute laden das hoch aktiv und wissen, dass sie sich selber überliefern. Mhm. Das ist dann nachher ja wissenschaftlich sehr interessant, was die Sache aber nicht bedeutungslos macht. Man muss sie dann halt nur in der Analyse mit reflektieren.
Und wie sortiert man sowas dann eigentlich?
Wir sind gerade dabei, alle Beiträge, die wir gesammelt haben über das letzte Jahr, inhaltlich nochmal anzugucken, also jeden einzelnen Beitrag. Und dann haben wir bei uns im System, das kann man nach außen hin nicht sehen, das läuft im sogenannten Backend, also in unserem internen System, haben wir dann so Schlagwortlisten. Und da sieht man dann ein Foto zum Beispiel und dann wäre sowas wie Öffentlichkeit, geschlossener Laden und sowas. Das wären dann so Schlagworte, die wir vergeben, um dann nachher auch entsprechende Sammlungen erstellen zu können.
Und das heißt, die Kunst besteht auch darin, ein Stück intelligent zu verschlagworten.
Absolut, ja.
Für wen ist denn dieses Corona-Archiv später mal wichtig?
Letztendlich wissen wir das nicht. Die Ursprungsidee war eigentlich daraus erwachsen, dass wir uns gefragt haben, was ist eigentlich mit der späteren Geschichtsschreibung und wer sorgt dafür, dass für die spätere Geschichtsschreibung Alltagsquellen verfügbar sind. Dann haben wir gemerkt, eigentlich niemand, also machen wir das. Aber letztendlich sind wir ein offenes und freies Archiv und im Grunde können alle Menschen, die sich irgendwie für diese Zeit interessieren, bei uns sowohl mitmachen als auch alle Bestände nutzen. Und das möchten wir gar nicht einschränken.
Benjamin Röhrs, Kulturwissenschaftler an der Uni Gießen, über das sogenannte Corona-Archiv im Aufbau. Und Ihnen danke ich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Röhrs.
Danke auch.
Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau heute von Burkhard Müller-Ulrich.
Vielleicht ist die weihnachtliche Völlerei hier und da ein bisschen weniger üppig ausgefallen, weil man ja nicht so viele Gäste hatte und es sich deshalb nicht lohnte oder nicht so viel Spaß machte, aufwendig zu kochen. Aber generell gehört in unserer Gesellschaft das schlechte Gewissen zum vollen Bauch, wie Neujahr zu Silvester. Die Neue Zürcher Zeitung beschäftigt sich mit diesem Thema anlässlich einer Ausstellung, die nicht stattfindet bzw. in den nächsten Wochen noch Corona-bedingt geschlossen bleiben muss. Die Ausstellung »Zu Tisch« im Vögele Kulturzentrum Pfäffikon ist aber für den Autor Daniele Muschonico sowieso nur ein Vorwand, sich mit dem Essen und dessen moralisierender Herabwürdigung essayistisch auseinanderzusetzen. Mit der Verwissenschaftlichung und der Politisierung unserer Lebensmittel, mit der Kategorisierung in moralisch tadellose und moralisch verwerfliche Nahrung, heißt es da, ist uns die Lust am Essen vergangen. Die wahre Befriedigung bei Tisch liegt inzwischen darin, sich auszurechnen, was man an Ungesundem alles nicht gegessen hat. Dabei war für die Steigerung unserer Lebenserwartung in den letzten 300 Jahren nicht die gesunde Ernährung ausschlaggebend, sondern die ausreichende Menge, erklärt Moschonikow und resümiert: Unsere kultivierte Beschämung und das schlechte Gewissen privilegierter Konsumenten machen die Welt kaum zu einem besseren Ort. Ungefähr genauso sinnlos wäre es, das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wegen einer Pandemie ausfallen zu lassen. Deshalb hier die gute Nachricht: Riccardo Muti wird es in seinem 80. Lebensjahr wieder dirigieren, im allerdings leeren Saal des Musikvereins. Manuel Bruck von der Welt hat den Maestro dazu interviewt und ein paar schöne Sentenzen bekommen. Zum Beispiel sagt er auf die Frage, ob über Programmänderungen nachgedacht wurde: Keine Sekunde. Sollen wir jetzt etwa nach einem fröhlichen Pestwalzer suchen? Die beim Neujahrskonzert so wichtigen Walzer sind für Muti übrigens keineswegs ausschließlich heiter, sondern er findet in dieser Musik auch eine gewisse Traurigkeit. Als Neapolitaner fühlt er sich dem Österreichischen ohnehin sehr nahe, und es ist schon das 6. Mal, dass er das legendäre Neujahrskonzert leitet. Freilich das 1. Mal unter Pandemiebedingungen, mit künstlich zugemischtem Applaus aus Lautsprechern. Die Balletteinlagen wurden ja zum Glück schon im Sommer aufgezeichnet, erklärt Muti. Und was sagt er, der mit knapp 80 bekanntlich zur viel zitierten Risikogruppe gehört, angesichts seiner vielen Engagements im kommenden Jahr, bei denen es nicht zuletzt um Auftritte mit jungen Musikern geht? Ich habe mein Leben gelebt, jetzt will ich weitergeben. Da kann mich ein Virus doch nicht bekümmern. Ich passe auf, lasse mich aber nicht abhalten. Die Kür von europäischen Kulturhauptstädten ist so ein wunderbares Feuilleton-Thema, dass es nur noch wunderbarer werden kann, wenn sich die Feuilletons darüber in die Haare geraten, wie jetzt im Falle Chemnitz versus Nürnberg. Chemnitz wurde für 2015 gewählt, Nürnberg hatte zusammen mit Hannover, Magdeburg und Hildesheim das Nachsehen. Seitdem sind in der Süddeutschen Zeitung, so lesen wir jetzt in der Frankfurter Allgemeinen, 3 lange Artikel des Nürnberg-Korrespondenten erschienen, die Zweifel an der Fairness des Verfahrens und der Unabhängigkeit der Jury zu nähren versuchen. Es habe sich um Vetternwirtschaft gehandelt, den Triumph für einen eingespielten Zirkel. Wo die Vettern des Autors sitzen, ist wiederum nicht schwer zu erkennen. Er hat nicht nur 2 Bücher über den Franken Markus Söder verfasst, sondern auch an einem Genussführer für das fränkische Seenland mitgeschrieben. Paul Ingendey weist also in der FAZ die bayerischen Stänkerer genüsslich zurecht. Die hatten allen Ernstes verlangt, das Votum der Jury müsse hinterfragt und neutral überprüft werden. Der Konter aus Frankfurt lautet: 4 europäische und 2 nationale Körperschaften wählen die 12 Juroren aus, mehr Pluralität geht kaum. Wie wir erfahren, wird sich die Juryvorsitzende Silvia Ammann Mitte Januar ausführlicher zur Sache äußern.
Das war die Kulturpresseschau von Burkhard Müller-Ulrich und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und sage Danke und gute Nacht.